Hi und herzlich willkommen beim UX Design Podcast der Savanta. Mein Name ist Timo Eising und ich bin Head of Design bei der Savanta. Und heute rede ich mit meinem Kollegen Alex über das Thema Proxy-PO. Was sind Product Owner und was haben eigentlich UX Designer damit zu tun? Ich bin gespannt, was Alex dazu zu erzählen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Also dann steigen wir mal ein in den heutigen Podcast.
Gerne.
Schön, dass du heute da bist, Alex. Wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema Proxy-PO, was macht ein Product Owner, was macht ein UX-Designer an der Stelle oder der Designer. Und du hast die Rolle ja schon ein paar Mal jetzt ausgefüllt. Da gehen wir dann nachher noch drauf ein. Aber vielleicht kannst du auch mal kurz was zu dir sagen. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Danke erstmal, dass ich hier sein darf, Timo. Ich freue mich auf die heutige Folge. Alexander Lehnhardt, bin jetzt bei der Savanta seit 8,5 Jahren ungefähr. Hab hier begonnen, als es so losging mit dem ganzen UX-UI-Thema, war vorher Art Director in der Werbeagentur, klassisches Handelsmarketing. Und dann wollte ich weg von Print und wollte ins Digitale starten. Und jetzt bin ich hier sozusagen. Und vom Junior UX-Designer bis zum Senior UX-Designer mal alles durchgemacht. Hier bin ich gerade und freue mich ja über verschiedene Projekte mit dir zu sprechen, auch über das Thema Proxy-PO. Von daher, bin ich.
Ja, also wie gesagt, du kennst ja die Rolle schon ganz gut. War ja, glaube ich, eins der auch, sag ich mal, intensivsten Projekte da, wo wir mal diese App für so eine Event, ja, also am Ende sollte es mal ein Event werden. Hat sich ja öfter mal gewandelt, Scope dieses Projekt. Aber vielleicht vorab auch nochmal, was ist denn eigentlich ein Product Owner? Also vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht beschreiben, was so ein Product Owner eigentlich macht.
Also ein Product Owner, jetzt mal unabhängig von der Größe eines Projektes, das teilt sich ja nochmal auf, ist für mich eine Art Kapitän eines Projektes, Produktes, was man erarbeitet, eines Schiffes, was dir oder derjenige, der dir oder diejenige, die dir die Richtung vorgibt, wo es lang geht, worauf man achten muss. Er sollte wissen, wo Gefahren sind, wo sind Chancen, wo sind Möglichkeiten. Er sollte helfen, Dinge zu priorisieren, vorzubereiten, die einfach eine Richtung vorgeben, sozusagen. Dir ein gutes Gefühl geben, dass du, an was du arbeitest, richtig ist. Und nicht für die Katze ist, sozusagen.
Ja, ich meine, das ist ja, kann man ja auch fast wörtlich übersetzen dann an der Stelle. Product Owner, also das ist der dem das ganze Projekt gehört, der irgendwo die Verantwortlichkeit für Features am Ende auch hat, die ins Produkt gelangen. Vielleicht kann man da aber auch noch mal kurz gucken, also wen haben wir denn sonst auch so in so einem Projekt? Ich meine, da haben wir ja einerseits haben wir auf Tech-Seite, sag ich mal, den Solution Architect mit seinem Team, sage ich jetzt mal, dahinter, also mit den jeweiligen Entwicklerinnen. Und jetzt ist es so, dann auf der anderen Seite haben wir, sag ich mal, den Projektleiter, Projektmanager.
Genau.
Und dann haben wir das UX-Design-Team oder den UX-Designer oder die UX-Designerin, die ja auch noch dabei sind. Und dann ist dieser Product Owner da.
Genau, ich würde jetzt
wo befindet der sich denn da auch irgendwo?
Ich würde jetzt vielleicht noch, was ich noch mit aufzählen wollte, war vielleicht noch das Thema Scrum Master. Größe des Projektes ist er hilfreich. Und den würde ich jetzt auch nochmal mit als Rolle aufnehmen sozusagen. Ja, der Product Owner ist ja dann eigentlich meistens kann sowohl auf Kundenseite sein, mit dem du dieses Produkt erarbeitest. Gibt aber natürlich auch externe Product Owner sozusagen, die jetzt nicht im kundenspezifischen Umfeld unterwegs sind oder bei dir uns oder bei uns als Savanta im Prinzip, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe die, von meiner Erfahrung her, habe ich sie jetzt erst nur auf Kundenseite kennengelernt.
Es ist ja auch das, was Sinn macht, oder?
Auf jeden Fall.
Also ich meine, wenn ich ein Produkt baue aus Kundensicht und ich bin, also ich möchte, dass es Erfolg hat, dann hole ich mir ja nicht einen externen Product Owner eigentlich.
Total, aber auch schon erlebt.
Ne? Ja, gibt's ja auch. Klar. Ich meine, deswegen kommen wir ja auch heute zur Rolle Proxy-PO.
Ja, nee, also wie gesagt, ich sehe den auf dieser Seite oder ich sehe ihn oder sie auf dieser Seite im Prinzip, den Product Owner. Ja, und je nachdem kann der halt unterschiedliche Ausprägungsstufen haben, sozusagen. Ne? Also die, je nach Größe des Unternehmens und so weiter, ist er in der Lage, dieses Schiff zu führen oder auch nicht, wenn wir jetzt in dieser Kapitänsanalogie nochmal sprechen. Genau, aber wie gesagt, dann kam ja die Idee dieses Proxy-PO POs. Ich weiß nicht, ob du dazu noch oder vorher noch was sagen möchtest.
Nö, können wir einfach rüberschwenken.
Können wir direkt einsteigen. Und genau, die Idee war zu sagen, weil der Product Owner ist ja eine Art von Nadelöhr aus Kundensicht, was direkt zum Dienstleister, sprich zu uns, zur Savanta AG kommt. Also eigentlich muss er ja von allem Bescheid wissen. Er muss nicht alles im Detail wissen, aber er muss zu allem eigentlich eine Antwort haben. Und er muss die Konzepte, die er erarbeitet in dem Produkt oder Projekt, muss er eigentlich nachts um drei im Schlaf können. Ne? Er muss auf alles hin. Oder er muss auch zumindest wissen, wo er eine Antwort herbekommt. So. Und dieses Nadelöhr geht dann über sozusagen zu uns, zum Dienstleister, zu Savanta AG. Und wir hatten damals die Idee zu sagen, okay, wie kanalisieren wir das Ganze? Also gibt es eine Art von Ansprechpartner, also das Pendant zum PO auf unserer Seite, also sprich der verlängerte Arm des POs, sprich Proxy-POs, der dann wiederum intern Dinge weitergibt, orchestriert, unterschiedlichen Facetten.
Ja.
Und bei dem einen Projekt, was du schon gesagt hast, diese ursprüngliche Event-App, die sich nochmal anders dann jetzt dargestellt hat, habe ich diese Rolle das erste Mal eingenommen und war sehr erfahrungsreich als UX-Designer. Also klar, das hat jetzt unterschiedliche Ausprägestufen gehabt. Also ich habe jetzt mittlerweile durch andere Kunden, die wir jetzt auch gerade, in denen wir gerade auch arbeiten, mit denen wir gerade arbeiten, auch gemerkt, okay, wie wir es ursprünglich gemacht haben, klappt nicht mehr auf diese Größe, sondern je größer der Kunde ist, je größer oder umfassender dieses Projekt ist, desto schwieriger wird es, das jetzt alleine zu orchestrieren. Also du musst die Rolle PO oder Proxy-PO in irgendeiner Form aufsplitten, weil du kannst es nicht mehr handeln. Sozusagen.
Aber wie ist das dann jetzt aufgesplittet in dem Projekt?
Also jetzt, in dem, wo wir jetzt gerade drin sind, ist es so, dass ich ja ursprünglich auch diese Proxy-PO-Rolle mit aufgenommen habe, aber auf der Kundenseite haben wir theoretisch jetzt noch so ein Business-PO, einen technischen PO und noch andere Arten von POs. Ich kann jetzt genau nicht sagen, welche Arten von POs wir noch haben, aber es geht auch um strategische Entscheidungen, dass dieser PO das spricht. Und das Wichtigste ist halt in dem Fall, dass diese POs untereinander halt auch abgestimmt sind, in dem Falle.
Ja, klar.
Ne? Aber für mich als UX-Designer, als Proxy-PO, gerade war es für mich immer wichtig, eine Homogenität beziehungsweise immer zu wissen, welche Konzepte werden zuerst erarbeitet, wie priorisieren wir diese, was für Features müssen die einzelnen Konzepte haben, wie stark arbeiten wir die aus und bis aufs kleinste Detail im Prinzip, ne? Entscheidungen wirklich bis auf Feldebene sozusagen, also nicht nur High-Level, sondern auf Feldebene, ganz klar. Aber der PO hat mir auch teilweise auch High-Level-Entscheidungen mitgegeben oder es war für mich auch notwendig, als UX-Designer High-Level-Entscheidungen mit zu fällen, um halt auch da wiederum eine Richtung gemeinsam vorzugeben. Ne?
Ja.
Und gerade auch ans Team weiterzugeben, also gerade auch an die Entwicklung, zu sagen, okay, passt auf, liebe Entwicklung, wir müssen das Thema zuerst angehen, aus Zeit-, Budgetgründen und so weiter und so fort. Und es war noch aufgrund dieser Größe des ursprünglichen Projektes auch handelbar, weil das Projekt nicht so groß war. Da konnte ich auch viele politische Entscheidungen nachvollziehen und verstehen bis auf kleinster Ebene. Das war auch gut. Es war auch ein super Miteinander mit dem PO, weil wir waren da einfach auf einer Wellenlänge und ich hatte auch den Vorteil, dass dieser PO halt auch voll auf Zack war. Ne? Oder es waren zwei POs, glaube ich, aber die waren harmonisiert untereinander, die waren auf Zack, die haben alles verstanden und die konnten die Konzepte halt auch wirklich nachts um drei aufsagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und auch gerade das Tooling, was wir hatten im Prinzip, also sprich mit Jira umgehen, und so weiter und so fort. Konnten die auch aus dem FF und das hat die dann halt auch hat die auch sehr viel abgenommen. Und jetzt im jetzigen Projekt ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Teilweise hat man halt gar keine Führung, damit muss man auch umgehen oder lernen, umzugehen sozusagen.
Jetzt würde mich mal interessieren, warum glaubst du, ist vielleicht auch der UX-Designer an der Stelle der die Rolle am besten ausfüllen kann? Oder wie kam es zu dieser Entscheidung auch zu sagen, okay, Alex macht macht jetzt den Proxy-PO.
Also ich glaube, es ist auch, als UX-Designer arbeitest du ja ständig an Konzepten. Ne? Also du bist ja nicht der klassische UI-Designer, du bist UX-Designer, es geht um Prozesse. Es geht darum, wie kann ich Lösungen entwickeln oder wie erarbeite ich Lösungen mit Hilfe von digitalen Prozessen. So. Und diese Prozesse sind strategischer Natur, Business-Natur sozusagen. Und die sind halt auch teilweise auch wirklich, wie ich schon sagte, politisch aufgeladen. Und das musst du halt auch verstehen. Du musst auch ein gewisses Interesse daran haben. Ne? Also verschließt auch daran, dass ich persönlich dann eher der impulsivere Mensch oder der extrovertiertere Mensch bin, sozusagen, der auch gerne da in Kommunikation geht, der sich gerne unterhält, ne? Und der auch Dinge gerne verstehen möchte. Also es ist nicht, wenn du diese Rolle übernimmst als UX-Designer, du machst kein Design in dem Sinne. Mhm. Du designst Prozesse, ja. Aber du machst jetzt keine Gedanken über Designsysteme und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen, ne? Ob der Button jetzt so aussieht oder so, aber ganz wenig. Es geht wirklich um Prozessentscheidungen, wie forme ich Prozesse sozusagen.
Ich finde es halt interessant, weil ich hatte auch letztens die Unterhaltung mit ein paar Kolleginnen, wo es darum ging, sind wir noch UX-Designer oder sind wir Product-Designer? Und ist ja auch so ein unterschiedlicher Begriff, der wird in Deutschland teilweise anders gelebt, als er in den USA zum Beispiel auch gelebt wird. Und vieles von dem, was du jetzt beschreibst, umfasst halt aus meiner Sicht auch das Thema Product Design, was wir auch als UX-Design offen natürlich definieren. Aber ich glaube, daher kommt halt auch diese Schnittmenge zum Product Owner, wo man halt sagt, wie du es richtig gesagt hast, ich möchte den Prozess verstehen und nur wenn ich den Prozess verstanden habe, dann kann ich eine gute Lösung bauen und kann den sozusagen weiter optimieren. Genau. Und deswegen wäre jetzt meine Meinung natürlich auch, wo ich sage, deswegen ist UX-Designer an der Stelle so gut geeignet, um diesen Proxy-PO zu spielen, weil er halt so tief in diesen Prozessen drin ist. Er überlegt sich diese ganzen Konzepte, er muss das alles verstehen, bevor er dieses, das an die Entwickler übergibt.
Also ich verteidige ja auch die Meinung, oder ich stehe da fest hinter der Meinung, dass wir als UX-Designer auch User-Stories schreiben sollten. Also sprich, die Konzepte niederschreiben, weil wir haben sie in Workshops oder vorab erstmals schnell visualisiert, wir bringen die schnell auf Papier visuell, was wir machen sollten und das Ganze auch user-centered und wir sind in der Lage, das schriftlich zu festigen, zu dokumentieren. Ja. So. Und ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man das tut und das, wenn ich so eine User-Story runterschreibe, von links oben nach rechts unten von einem Screen, dann validiere ich in mir intern dieses Konzept halt nochmal.
Mhm. Ja, und ich finde es halt gefährlich in dem Sinn. Also ich bin da voll dabei, dass das, also ich glaube auch, dass wir UX-Designer das am besten können. Ich finde, dadurch bringt man aber oftmals den Kunden und den Product Owner genau in die Situation, dass er sich irgendwann so zurücklehnt.
Ja, das sagt, stimmt.
Macht er ja. Und ich glaube, da ist dieser interessante Spannungsfeld, wo du sagst, okay, wie kriege ich den Product Owner trotzdem noch dazu, dass er mir den High-Level-Input gibt oder auch die User-Story vielleicht mal formuliert und du definierst sie als UX-Designer also, dann aus.
Ja, das ist auch ein Punkt. Also A, kann er sich nie zurücklehnen, weil am Ende muss eigentlich jede Story abgenommen werden. Ich brauche da seine Unterschrift drunter, seine digitale im Prinzip. Ne? Ja. Das muss er machen. Das dokumentieren wir auch stark, um natürlich auch juristisch da oder wenn es irgendwann Probleme geben sollte, dann zu sagen, der Ball war bei dir, ich habe deine Entscheidung gebraucht. So, wir arbeiten es mittlerweile auch so, dass wenn der Product Owner eine Idee hat zu einem Thema, sage ich ihm oft auch, leg doch schon mal ein Ticket an.
Das ist, was ich meine. Und ich glaube, dazu musst du sie erziehen.
Genau, so. Und dann kriegen die schon Schnappatmung sozusagen. Also, wie mache ich das? Also wir haben bei uns im Team feste Strukturen, wie eine gute User-Story aussehen kann.
Ja.
So. Und dann sage ich auch oft, versuch's in der Struktur. Wir haben Templates. Manchmal klappt's nicht, manchmal klappt's. Und es ist ja auch so, dass ein Ticket immer heranreift, bis es im Sprint landet sozusagen. Ne? Und es ist völlig okay, wenn eine Idee erstmal niedergeschrieben wird, weil dann ist sie da. Also die Idee ist runtergeschrieben, sie ist dokumentiert und irgendwann fällt sie dir wieder auf die Füße. Und dann wird es mir assigned und dann bringe ich das in eine saubere Struktur. Ich gucke, wie muss man vor allem auch Tickets schneiden, dass sie für die Entwicklung schätzbar sind, dass sie entwickelbar sind. Mhm. Klar, aber es ist so ein auch während ein Ticket heranreift, reift, musst du es auch hin und her spielen. Du sagst, ey, ich brauche hier eine Entscheidung. Wie viele Werte sollen jetzt im Dropdown sein? Keine Ahnung, wie heißen diese? Und dann beschäftigst du die POs auch erstmal. Die müssen dann intern erstmal losziehen und so. Aber am Ende weißt du haargenau, wenn du auch deine Entwicklung kennst von einem Produkt oder die Entwickler kennst von Entwicklerin von deinem Produkt kennst, dann weißt du haargenau, okay, die Fragen, die kommen werden, sind halt so objektiv klar, bis aufs kleinste Detail. Du brauchst die Antwort darauf.
Ja. Ne?
So, und dann, wenn du es nicht als Jörg-Sender beantworten kannst, wenn es irgendwelche Business-Konnotationen gibt und so weiter, dann können die sich nicht zurücklehnen. Weil irgendwann, wenn du Storys schreibst und vorbereitest, irgendwann kommt der Punkt, wo du auch den Mut haben solltest als Jörg-Designer und sagen, ich kann das nicht entscheiden, ich kann den Vorschlag machen. Ne? A, B oder C oder A ist die richtige Lösung, aber du musst am Ende sagen, das ist es.
Ja. Ich glaube, das hängt halt auch unglaublich viel mit der Persönlichkeit zusammen, wie man auch tickt, weil ich glaube, ich bin da ähnlich wie du. Ich sage ja, ich versuche, wenn es nicht schnell genug vorangeht, dann versuche ich halt auch erstmal, das an mich zu nehmen. Ich versuche es weiterzutreiben, versuche diesen Ball auch immer wieder ins Spiel zu bringen und natürlich selber dann teilweise auch Entscheidungen herbeizuführen und zu erzwingen. Aber ich habe halt oftmals auch, und da, wie gesagt, nehme ich mich selber auch so ein bisschen in die Pflicht oder in die Kritik, wo ich sage, ich mache es ihnen manchmal halt so einfach, dass sie sich zurücklehnen können. Und sie sagen dann, ja, der hat sich ja nicht gemeldet oder der trifft die Entscheidung schon selbst oder so. Und das finde ich halt, das ist so dieser Punkt, wo ich sage, da muss ich auch noch besser werden und irgendwie die versuchen, diese Product Owner noch mehr in diese Pflicht reinzunehmen. Und da finde ich, dieses Tooling zum Beispiel ist ja auch sehr interessant. Also können wir uns ja auch religiös, glaube ich, drüber streiten, ob schreibe ich es jetzt erst in Confluence und übertrage es dann in Jira oder mache ich es erst auf Miro-Board oder also ich will da gar nicht zu tief einsteigen, aber vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber philosophieren mal noch.
Nee, da kann man ja High-Level unabhängig vom Tooling aussprechen. Also was wir jetzt auch in dem größeren Projekt, an dem wir arbeiten, auch gelernt haben, ist, dass es vorab mal eine High-Level-Konzeption, die niedergeschrieben wird, benötigt, um vor allem auch erstmal in den Dialog mit der Entwicklung zu gehen, sagen, könnt ihr euch das vorstellen? Ist es lösbar im SAP-Umfeld oder seht ihr da generell Probleme? Und da tut man sich High-Level entscheiden, passt es, ist es ein großer Aufwand, wie ist auch Effort-Effekt und so weiter. Und dann lassen wir mittlerweile auch die Konzepte wirklich auch absegnen vom PO, bevor wir dann aus diesem Konzept dann wiederum kleine Tickets schreiben. Weil wenn wir
das ist ja auch dieser Design-Driven Ansatz, den wir immer fahren, wo wir sagen, wir machen halt einen Workshop oder wir machen Requirements Engineering und wir kommen irgendwo dahin. Also da bin ich auch voll der Fan von, wo ich sage, das hört sich immer ein bisschen nach Wasserfall an, aber eigentlich ist es bringt so viele Vorteile, mal für das gesamte Team so ein Bild zu haben, auf dem ich dann weiter iterieren kann.
Genau, also wie gesagt, dieses Konzept ist auch nur sehr levig oder auf High Level geschrieben, weil du kannst nicht jedes Detail aufnehmen. Also da schreibe ich keine Akzeptanzkriterien rein.
Nee.
Ne?
Also, aber das heißt, die erste User Story landet dann, also wenn der Product Owner auf Kundenseite, der eigentliche Product Owner Lead vielleicht, jetzt eine Anforderung hat, die er gerne umgesetzt hätte. Aber jetzt ohne mal die Akzeptanzkriterien schon zu kennen, dann kippt er die aber trotzdem erstmal in Jira ein und dann fängt der Prozess an, oder?
Der kippt es in Jira ein und dann wird es in einem der sogenannten Proxy-PO-Meetings, die wir regelmäßig haben innerhalb der Woche, 2-3 Meetings, um uns zu synken, dann wird entschieden, also die User-Story, der ursprünglich oder diesen Wunsch, den er da reingeschrieben hat, macht das ein großes Fass auf, sozusagen, also bedarf das ein großes Epic. Oder was hat das denn für Auswirkungen generell? Also es gibt dann auch so Momente, wo wir dann auch einfach fragen. Man kennt das Klassische ja auch, man fragt so lange warum, bis man eine Antwort oder bis man wirklich zum Kern kommt der Frage oder des Schmerzes. Oder manchmal muss man auch den PO fragen, was ist denn eigentlich der Schmerz des Users? Weil oft ist das Problem auch, dass die POs in Lösungen schon denken. Und
es sind halt oftmals diese Business-Leute, die,
eben,
die denken dann nicht. Und das, dafür ist wieder ein Punkt für mich, wo ich sage, dann ist der UX-Designer ein guter Proxy.
Genau, die sagen nämlich, as a user, I wanna have a button above the table.
Ja.
Above the table. So, und dann, aber du sprichst gerade von der Lösung. Also was ist denn das Problem? Was ist denn der Schmerz des Users? Also
was will er machen und nicht wie will er es machen?
Genau, so. Und dann schreibst du die Story um. So, und dann merkst du, eigentlich ist das Problem ganz woanders. So, also man muss auch den Mut haben zu sagen, okay, das, was er mir gibt an Input, ist nicht immer gleich die Wahrheit. Oder, ne, also man muss dem, aber das hängt dann auch wiederum mit der Berufserfahrung zusammen, die man schon hat, weil man genau weiß, hinten raus, das ist eigentlich ein ganz anderes Problem.
Ja.
Ne?
Ja, da sprichst du halt auch wieder ein gutes Thema an. Ich glaube, das kann jetzt nicht der Junior-UX-Designer machen, der sozusagen zum ersten Mal in so einem Projekt landet oder zum zweiten, dritten Mal. Da wird es dann schon schwierig.
Ja.
Und aber der mehr Erfahrung hat und vielleicht mehr dieser Product-Designer, würde ich jetzt mal
nennen,
ist, der kann das halt ganz gut machen.
Genau. Also diese Erfahrung hatte ich schon sehr oft und das macht dann auch Spaß. Ja. Ne? Also so auf den Nerv zu gehen oder einen Zahn zu fühlen, bis du wirklich das Problem hast. Und daraus halt dann wächst halt die Geschichte. Ne? Also aus einem Ticket wird vielleicht ein riesiges Epic, mehrere Stories sozusagen. Es werden daraus 15 Screens. Du musst eine kleine Journey draus entwickeln, um das zu klären. Ne? Ja. Aber bevor ich es wirklich runterschreibe, gehe ich gleich ins visuelle Konzeptionieren auf Scribble-Ebene.
Und ich finde, das ist ja auch dann wiederum, wir hatten es vorhin ganz kurz über Wasserfall oder nicht Wasserfall oder agil. Und ich finde, das ist ja dann wieder agil in sich.
Total.
Also natürlich ist ja diese kleine agile Runde und dann geht es in die nächste agile Runde eigentlich.
Ja.
Deswegen, es widerspricht eigentlich nicht dem agilen Ansatz, das genauso
zu machen. Ja, das stimmt. Aber du merkst ja auch während dieser Konzeption, entwickelt sich daraus ein MVP oder nicht? Macht es Sinn, ein MVP zu machen? Sollte man A/B-Testing machen, also auch die Thematik Standard versus Custom, ne? Kann ich das Ganze mit einem Standard-Control lösen? Macht es vielleicht Sinn, das anders
zu machen? Aber da driften wir jetzt so ein bisschen von der
PO-Rolle
dann wieder.
Man driften von der aber du musst trotzdem mit dem PO zusammen entscheiden, lohnt es sich hier, ein Custom Control oder ein Custom Prozess zu generieren, zu gestalten, oder versuche ich das mit einem SAP Standard Prozess zu
lösen? Ja, klar. Ne? Gut, das ist natürlich Entscheidung des POs auch.
Genau.
Da würde ich im Proxy PO fast rausnehmen und sagen, es liegt eher auf PO Seite.
Mittlerweile ist es so eine Mischung aus allem, so ein bisschen zum Gefühl.
Ja, eben. Da spielt ja dann ja auch der Solution Architect wieder seine Rolle mit rein,
wenn
es um die technische Umsetzung geht.
Genau, und das gerade die anderen Stakeholder, wenn du als Proxy-PO unterwegs bist und hast dann dein Meeting mit dem PO sozusagen, dann kommst du dir vor wie in so einer Talkshow, wo du ab und zu mal ein paar Gäste hast, wo dann ab und zu mal, da kommt ein PM rein, da kommt noch ein Business-User rein, da kommt ein Frontend-Entwickler rein, ein Backend-Entwickler, Solution Architect, und die geben dir halt meistens Antworten auf irgendein Sachverhalt.
Mhm.
Ja? Aber so holst du dir die Informationen zusammen und es ist auch okay, wenn es länger dauert.
Ja. Ja, super interessant, weil wir haben uns ja beide ein bisschen vorbereitet auf den Podcast. Du besser als ich wahrscheinlich. Machst das ja schon gut. Öfter. Interessanterweise habe ich wirklich vorgestern auf LinkedIn genau so einen Post gesehen, hat auch einer für sich selbst mal festgestellt, okay, was habe ich denn von irgendwie, ich glaube bei ihm war es von 2012 bis 2017 gemacht als Product Designer, war halt ein Amerikaner. Und wie hat sich seine Rolle gewandelt danach, also von 2017 bis 2022, und hatte genau dieses Spannungsfeld auch aufgezeigt, Product Designer, Product Owner, und hat für sich zumindest auch selber festgestellt, er hat unglaublich viel mehr Aufgaben übernommen, die ein Product Owner vorher alleine gemacht hat. Oder die Schnittmenge zwischen beiden war nicht so groß, wie sie jetzt heute ist.
Ja.
Teilweise halt, es geht um Product Management natürlich grundsätzlich. Ja. Also wie du gesagt hast, was sind die richtigen Features, wie kommt das alles rein? Aber da kommt dann noch so vieles dazu, so dass auch viel diese Cross-Kollaboration innerhalb des Teams, also dass der Designer spricht vielleicht mit dem Designer, weil das Projekt ist ähnlich und so. Und ich glaube, das ist, wo halt auch diese Seniorität dann wieder mit reinkommt. Und das ist wahrscheinlich, das hat er nicht so beleuchtet, aber ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass er halt auch zu dem Zeitpunkt vorher war er noch lange nicht so Senior, wie er jetzt ist. Und er traut sich, glaube ich, mehr zu.
Das ist ja, das wollte ich auch noch sagen. Also als UX-Designer ist die Lernkurve, wenn du ein Proxy-PO bist oder wenn du in diese PO-Rolle so ein bisschen reingehst, ist die extrem hoch, die Lernkurve. Weil du aus Bereichen was lernst, Projektmanagement, Schätzungen, Stuffing und kriegst ja von allem was mit.
Ja.
Wie so ein Architekt, der von jedem Gewerk was mitbekommt, aber nie wirklich tief drin ist. Aber du musst halt auch wissen, das sind die Experten. Die stecken dich in die Tasche und nicht umgekehrt. Und aber wenn du da mit Respekt mit denen umgehst und dann geben sie dir auch die Antwort oder helfen dir auf Augenhöhe, dir die gewünschte Lösung zu entwickeln. Natürlich ist es jetzt super, wenn du als UX-Designer kannst du dein Konzept, deine Idee mehr verteidigen im Prinzip, ne? Aus User-Sicht. Von daher ist es schon mal, jetzt sag ich mal ganz böse, ist es schon besser, als wenn da jetzt ein Entwickler sitzt, der mit dem PO spricht. Ne? Aber
dadurch, ich finde, die zwei würden halt sofort wieder in den Lösungsraum kommen.
Ja, genau, die gehen zu schnell und ja, vielleicht geht man da auch zu schnell auf Standardkomponenten oder Standardprozesse, die man ja eigentlich nicht immer haben will. Ne? Also, oder man wünscht sich ja immer das beste Best Practice Solution Modell für deine User, aber es geht nicht immer. Also es ist auch, du versuchst dich auch immer in der Mitte zu treffen mit Entwicklung und UX, also immer, man sollte dann auch sagen, okay, oder von seinem hohen Ross kommen, ja, ich habe die super UX-Lösung. Nee, die beste UX-Lösung ist, wenn Business und die Entwicklung und du, wenn das für euch in dem Dreiklang zusammenpasst. Und dann muss man vielleicht auch ein paar Tote sterben und dann ist das auch okay. Und dann ist das in dem Kontext die beste UX-Lösung.
Ja. Ja, war super. Jetzt ist unsere Zeit nämlich auch schon wieder rum, so langsam. Okay. Es war jetzt schon, ist verflogen. Man meint das ja nicht immer. Aber vielleicht so zum Abschluss nochmal, was würdest du denn vielleicht auch einem UX-Designer mitgeben, der das erste Mal in diese Rolle Proxy-PO vielleicht auch reinkommt?
Keine Angst zu haben, Fragen zu stellen, vor allem. Genug Mut haben, auch mit anderen Stakeholdern zu sprechen, von denen man, also von deren Business man keine Ahnung hat, sozusagen, und sich nicht auch immer drauf verlassen, dass der andere PO vom Kunden alles so macht, wie er es machen sollte.
Oder auch die mega Ahnung hat
vielleicht. Oder die mega Ahnung, weil, nur mal kurz noch als Zeitinformation, die sind meistens auch total voll und landunter. Ja? Ja. Also man, es kommt sehr selten vor, dass man da bilderbuchmäßig einen PO hat, der da alles super macht. Also versuchen, die Fragen selbst zu beantworten und auch mutig sein, auf die eigene Erfahrung zu zählen und auch Vorschläge zu machen. Und es ist auch okay, wenn der Vorschlag in irgendeiner Form falsch ist oder abtrifft. Aber du hast als UX-Designer sofort eine Diskussionsgrundlage, auf der du aufbauen kannst. Und nicht darauf warten, dass der PO dir die liefert. Der kann dir einen kleinen haben, aber du sollst daraus was Größeres zaubern.
Ja.
Und iterieren. Das ist okay, wenn du in die falsche Richtung gehst. Das ist auch okay, wenn du mal hinfliegst. Du lernst daraus und sprich mit vielen Leuten, was sie davon halten. Aber Kommunikation ist in dem Fall alles. Und danach auch die Dokumentation natürlich.
Sehr schön. Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank, Alex, dass du heute da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ist richtig geiler Content bei rausgekommen.
Cool, danke schön.
Bin gespannt, wie es sich dann auch am Ende anhört.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und schön.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war sie, unsere heutige Folge zum Thema Proxy-PO. Wir haben darüber gesprochen, was ist ein Product Owner und welche Aufgaben haben die und warum können UX-Designer hier sehr gut unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.